Wie geht es dir so in dieser Woche?
Ich finde es ganz schwierig. Also ich man könnte fast sagen, dass so meine Gefühlslage könnte man mit einem Cocktail vergleichen, wo man nicht mehr recht herausfindet, was eigentlich drinnen ist alles. Da kommt Ohnmacht drinnen vor und da kommt Trauer drinnen vor und Wut und Hilflosigkeit und Ohnmacht und so weiter. Und vor allem auch Sprachlosigkeit. Was so in diesen Tagen hier passiert, uns in Europa, da in unmittelbarer Nähe, und einfach die Not, die da über uns hineinschwemmt, das ist einfach tragisch. Auf der anderen Seite, die Welle der Hilfsbereitschaft ist unglaublich. Tonnenweise von Hilfsgütern werden geliefert. Viele Menschen, auch gerade in diesen Ländern, jetzt in den Nachbarländern Polen oder Rumänien oder Ungarn, sind bereit zum Helfen. Die Herzen werden bewegt. Gerade zum Beispiel in Ungarn, wo man sagt, die haben eigentlich immer ein bisschen Mühe mit den Nachbarn. Gerade die machen jetzt ihre Türen auf und heissen die Flüchtlinge willkommen. Das heisst, das zeigt mir immer wieder, dass auch eine Not oder eine Schwierigkeit, die passiert, auch eine Chance ist. Und darum habe ich mich entschieden, nochmal eine Fortsetzung zu machen vom letzten Sonntag, von meinen Gedanken, vom gleichen Text. Wir reden schon das 20. Mal heute über die DNA der Kirche. Ich weiß nicht, ob ihr mitgezählt habt, aber heute ist das 20. Mal schon. Und es geht noch ein bisschen weiter. Also sicher noch 10 Mal sicher. Also es gibt noch ganz spannende Themen in der Apostelgeschichte. DNA heisst, was das Kennzeichen ist eigentlich von der Kirche. Und genau so ein Kennzeichen finden wir eben auch in Apostelgeschichte 11. Und ich lese hier dazu ein paar Vers nochmal. Dort heisst Apostelgeschichte 11, Vers 19, folgende. Fast alle Gläubigen waren wegen der beginnenden Verfolgung nach dem Tod von Stephanus aus Jerusalem geflohen und hatten sich über Judäa, Samarien zerstreut. Manche kamen sogar bis nach Phönizien. Sie kamen nach Zypern und sie kamen nach Antiochien. Und sie erzählten überall von Jesus. Lediglich ein paar von ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, die jetzt in Antiochien lebten, verkündeten auch den Nichtjuden die rettende Botschaft von Jesus, dem Herrn. Und der Herr wirkte mächtig durch sie und so wandten sich ihm viele Menschen zu und glaubten an ihn. Als die Gemeinde in Jerusalem davon erfuhr, schickten sie Barnabas nach Antiochien, der kam in die Stadt und erkannte voller Freude, was Gott mit seiner Gnade getan hatte. Und Barnabas ermutigte die Gläubigen fest und entschlossen, ihrem Glauben an den Herrn zu bleiben, denn er war ein vorbildlicher Mann, erfüllt vom Heiligen Geist und stark im Glauben. Und so begannen damals viele Menschen, Jesus, dem Herrn, zu vertrauen. Nochmal eine kurze Rückblende von der Geschichte. Wir sind in Jerusalem. Dort ist die erste Kirche entstanden. Und damit hat auch die Verfolgung angefangen von den ersten Christen oder von den ersten Menschen, die mit Jesus unterwegs waren. Und man hat gedacht, man könnte ihnen den Garaus machen, indem wir ihnen einen von diesen führenden Männern, das war der Stephanus, dass man den einfach mal auf die Seite schafft und man hat den gesteinigt. Und mit dem ist wie ein Damm gebrochen damals. Das heisst, alle haben dann den Eindruck gehabt, aha, all die sogenannten Christen und Nachfolger von dem Jesus, die sind jetzt vogelfrei, die kann man umbringen mit der höchsten Bewilligung sogar von den damaligen Theologen. Und dann heisst es, fast alle Gläubigen sind geflohen. Also in alle Himmelsrichtungen kann man wirklich sagen, ganz weit weg bis Nordafrika auf der linken Seite und ganz im Norden und so weiter. Das heisst nach Judäa, Samarien, Phönizien, Zypern, Kyrene und Antiochien. Und jetzt kommen wir in die Stadt Antiochien, die wir oben sehen auf der Karte. Und Antiochien ist zur damaligen Zeit eigentlich, sagt man, ist die drittgrößte Weltstadt gewesen, von der Welt, die man damals kennt hat. Und die Stadt wird zum Sammelbecken von Leuten aus aller Welt. Auch wieder der damaligen Welt. Und was auch ist, Trotzdem grosser Widerstand, und natürlich kommen eben dorthin die Geflüchteten aus allen verschiedenen Ländern. Und was sie machen ist, sie gründen dort eine eigene Kirche. Also der Widerstand, den sie erlebt haben und den sie in die Flucht getrieben hat, hat ihnen geholfen, zu sagen, was ist denn unsere Hoffnung? Was ist denn das, was uns verbindet? Und das ist Christus. Und diese Botschaft haben sie gelebt. Und ich hatte diese Woche einen Kontakt mit Licht im Osten und er sagt, und er hat auch mir gesagt, er hat die Hilfsgüter für die Grenzen zu Moldawien und Rumänien koordiniert. Er hat gesagt, es ist enorm, wie die Christen, die dort sind, die wollen nicht gehen. Die wollen dort bleiben, weil sie denen helfen wollen, die jetzt kommen. Und jetzt merkt man plötzlich, das Netzwerk, das über die Jahrzehnte entstanden ist, zum Beispiel von diesen Ostwerken, Licht im Osten, HMK, AVC und so weiter, was es da gibt, wo wir einmal die Päckchenaktion machen, jetzt fängt das plötzlich an zu greifen. Das heisst, die Kirchen sind gestärkt, ermutigt worden. Und jetzt haben wir hier von Europa aus, von hier aus, Kontakt und können dort eigentlich, wir müssen nicht selber dorthin, sondern die Leute sind schon dort. Wir können ihnen einfach unterstützen, indem wir ihnen Hilfsgüter schicken. Ein erster Punkt, den ich heute sagen will, ist zusammenfassend: Neues kann stehen und wächst oft auch unter Druck. Und es gibt vier Beobachtungen, die wir machen. Die erste Beobachtung ist: Gott ändert die bösen Absichten zu Gutem. Das heisst, es entsteht eine Kirche dort, wo man sie eigentlich vertreiben wollte, wo man sie nicht wollte, dort entsteht eine Kirche. Das Zweite, mitten im Chaos, in dem Antiochien, entsteht ein Zentrum der Hoffnung. Mitten im Chaos, jetzt zum Teil, entstehen Zentren der Hoffnung, weil Menschen dort sind, die sich einsetzen für die, die dort sind. Eine dritte Beobachtung, die wir machen, in unserem Text auch, aus Vertriebenen, wird Antriebene von Christus. Das heisst, sie werden nicht nur demotiviert, sondern sie werden sogar jetzt motiviert, sich einzusetzen für Jesus. Und die vierte Beobachtung ist, aufgrund dieser Verfolgung damals entsteht eine weltweite Jesusbewegung. Und ich habe es letzten Sonntag schon gesagt, wiederum wiederhole ich es nochmal, wir sind die Frucht von dem, von dieser Verfolgung, die in Antiochien stattgefunden hat. Also in Jerusalem, und die Leute mussten fliehen nach Antiochien. Weil von dort aus ist nachher später der Apostel Paulus ist er auf die erste Missionsreise bis hin nach Europa. Wenn wir im Chaos sind, vielleicht noch etwas, was von uns persönlich könnte sein. Gell? Wenn wir im Chaos sind, denkt man, es wird nie mehr gut. Das ist nur Chaos. Und wir kennen alle so Situationen, wo wir so wie Vertriebene vorkommen. Du bist vertrieben worden von deiner Krankheit, dass du nicht mehr machen kannst, was du willst. Von einer Beziehung, die nicht mehr geht. Von deinem Beruf, den du nicht mehr ausüben kannst. Und. Es gibt viele hoffnungslose Situationen, wo du rausgetrieben, vertrieben worden bist und nicht mehr steht sein, was dir lieb ist. Es gibt Situationen, die vertrieben uns. Und dann, scheinbar gibt es eine göttliche Logik. Ich sage es bewusst, das ist eine göttliche Logik, weil meine ist es nicht. Und vielleicht auch nicht deine. Und die göttliche Logik heisst, in Römer 5 heisst es, wir freuen uns dann, wenn wir Sorgen und Probleme haben und uns die bedrängen, dann wissen wir nämlich etwas. Das, und jetzt beschrieben, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Ich weiß nicht, vielleicht hast du schon 3-4 Bücher gelesen, wie bekomme ich Geduld? Und dann hast du noch gewusst, wie es funktioniert. In der Theorie. Und der Paulus sagt, nein, Geduld lernst in der Praxis. Wenn du bedrängt wirst, wenn du nicht mehr raus siehst, wenn es hoffnungslos scheint. Göttliche Logik. Also nicht meine. Also vielleicht ist es deine, meine ist es nicht. Dann, der zweite Punkt steht in dem Text, denn durch Geduld, wo wir lernen, durch die Bedrängnis, werden wir innerlich stark. Das heisst, wir werden trainiert. Ich weiss nicht, wer ins Fitnesscenter geht. Ich gehe nicht, aber ich lese ein Buch, wie wird man fit? Und ich bin enorm fit. Genau. Also, wir werden innerlich stark. Das Dritte, Durch die innere Stärke kommen wir Zuversicht über und Hoffnung auf die Erlösung, die kommt. Jesus sagt einmal, und das dürfen wir jetzt auch beten für die Menschen, die gerade in dieser Verfolgung drin sind oder jetzt mit Vertrieben sind. Jesus sagt einmal, wenn das alles passiert, wenn sich Völker gegeneinander heben, wenn Druck entsteht, wenn ihr bedrängt werdet, dann schaut auf mich, weil dann ist die Lösung nicht mehr weiter weg. Und das ist doch speziell, also die göttliche Logik. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu den vier Beobachtungen. Aha. Gott ändert die bösen Absichten zum Guten. Und mitten im Chaos entsteht ein Ort der Hoffnung, dass es weitergeht. Ich möchte uns einen zweiten Gedanken heute sagen. Wir müssen lernen, umdenken. Der erste Gedanke ist, wir lernen, umdenken, dass so unter Druck etwas Neues entstehen kann. Der zweite Gedanke ist, wir lernen, umdenken, weil es nötig ist, weil wir parat sein müssen, uns etwas sagen zu lassen. Ich weiß nicht, ich habe mir einmal so drei Sachen aufgeschrieben, was die Herausforderungen sind, die wir als Kirche erleben, die wir persönlich erlebt und wo die Kirche von innen aus erlebt. Das ist die erste Herausforderung, die wir erleben, ist, man wird angegriffen von außen. Es gibt Angriffe von außen. Das heisst, eben, sie wird verfolgt, wie wir es erlebt haben in Jerusalem. Und was passiert? Man rückt näher zusammen. Ich habe mir nochmal das Bild genommen und das noch ein bisschen ergänzt. Und, also man rückt näher zusammen. Das heisst, Menschen sind, das soll Kirche darstellen, also Gemeinde Jesu, aber weltweit, nicht jetzt Mosaik, aber auch Mosaik, oder? Also das ist Kirche. Mit dir ist Jesus. Und jetzt entsteht Druck und was passiert? Menschen finden dazu. Die sammeln sich um das Kreuz. Das ist das ist eine Herausforderung, die man erlebt. Wenn man Druck bekommt, findet man zusammen. Eine zweite Herausforderung, die ich glaube, die passiert, ist, es gibt einen Angriff von innen. Das heisst, jetzt hat man zusammengefunden und jetzt sind wir hier zusammen in dieser Kirche und jetzt passiert plötzlich Folgendes. Die beiden hier, das ist ein Blauen und das ist ein Brunen. Warum ist das so? Weil in der Kirche damals, auch in Antiochien, da hat es Leute gehabt, das sind Heidenchristen und Judenchristen. Also Leute, die keinen Hintergrund haben, göttlichen Hintergrund von einer Lehre, und Heiden, Heiden und Juden, die halt Gesetze kennt haben und so weiter, die haben gewusst, wie es funktioniert. Aber bei Christus haben sie sich gefunden, das sind sie eine Seele gewesen. Sie haben gewusst, auch wenn wir Druck bekommen von außen, das bringt uns nur zusammen. Und jetzt sind sie hier zusammen und jetzt ist Folgendes passiert. Jetzt, wenn sie hier zusammen sind, plötzlich entsteht da etwas zwischen ihnen. He? Da. Also da gibt es so ein bisschen Ungereimtheiten, man versteht sich plötzlich nicht mehr so gut. Das heisst, was passiert? Die vorher so ein bisschen nach zusammen waren, die trennen sich voneinander. Sie bleiben schon noch innerhalb der Kirche. Es sind einfach unterschiedliche Kirchen, oder? Das ist halt, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und die sagen auch, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Aber es ist immer noch Jesus unser Zentrum. Aber man fängt sich an trennen, weil man über irgendwelche theologischen Fragen unterschiedlicher Ansicht ist. Das nenne ich die Herausforderung, die von innen passiert. Das erleben wir auch, unterschiedliche Meinungen und so weiter. Und dann sagen wir im Nachhinein, eigentlich müsste man sich wegen dem nicht trennen und trotzdem trennt man sich. Und dann glaube ich, gibt es noch eine dritte Herausforderung, die wir erleben. Das ist ganz persönlich. Das habe ich mal hier so dargestellt. Das ist jetzt hier der Mr. Markus da. Und dort das Herz. Und das Herz, das erlebt auch Angriff. Und ich nenne das einmal. Die Bibel nennt das Sünde oder Sachen, die nicht in Einklang sind mit dem, was Gott möchte. Und die Gefahr kann sein, dass ich lau werde. Im Hebräerbrief lesen wir dann, dass wir, wenn wir lau werden, dann verlöhnen wir die Kirche. Das spricht, wir verlöhnen die Versammlung. Dort, wo andere Christen sich treffen, gehen wir ziehen uns zurück. Und die Gefahr ist, oder? Bis wir wieder außerhalb sind. Wir können lau werden, wir können. Weil Sünde uns noch trennt, weil etwas dazwischen kommt. Also es gibt drei grosse Herausforderungen, die uns als Christen können treffen können, als Kirche können treffen und persönlich können treffen. Jetzt komme ich zurück zu Antiochien. Ich habe gesagt, wir müssen parat sein, uns etwas sagen zu lassen. Da ist also die Kirche entstanden in Antiochien. Und genau dort war eigentlich genau das Gleiche. Da sind viele Leute zusammengekommen aus ganz verschiedenen Orten, mit verschiedenen Prägungen. Und die waren ein Herz und eine Seele am Anfang. Bis sie sich ein bisschen zusammengefunden haben. Und plötzlich haben wir gemerkt, gar nicht gewusst, dass der Adrian so komische Gedanken hat über das. Und dann ist noch der Will, vom Rauch schräg reinkommt mit dem, was er denkt. Und so weiter, oder? Und plötzlich geht es gar nicht mehr um Christus, sondern um die scheinbar Nebenschauplätze, fangen wir an zu diskutieren. Und genau das ist in Antiochien auch passiert. Und Jerusalem, dort, wo so der Zackelten ist auf unserer Karte, die Kirche in Jerusalem hat gehört von dem, dass jetzt hier eine Gemeinde entstanden ist, eine interkulturelle Gemeinde und mit diesen grossen Herausforderungen. Und dann haben sie gesagt, wir müssen den Herren jemanden schicken. Dann heisst es, als die Gemeinde in Jerusalem, das hat er aufgeschrieben, davon erfuhr, schickten sie Barnabas nach Antiochien. Der kam in die Stadt und erkannte voller Freude, was Gott in seiner Gnade getan hatte. Barnabas ermutigte die Gläubigen, fest und entschlossen, ihrem Glauben an den Herrn, an ihren Herrn zu bleiben. Sie haben gemerkt, die erleben grosse Herausforderungen. Genau diese drei Herausforderungen. Einerseits der Kampf von außen, sie werden weiter verfolgt. Sie haben gemerkt, der Barnabas hat gesehen, die erleben intern Sachen, wo sie sich reiben aneinander. Und dann gibt es deren in der Kirche, die sich klammheimlich wieder von Jesus entfernen. Einfach wieder ins alte Leben zurückwenden. Und das haben sie erkannt. Und darum schicken sie den Barnabas, weil das einer war. Und das heisst, weil das einer war, der gut konnte mit den Leuten reden. Und er kommt auf das Antiochien und dann sieht er die bunte Schar von Christen. Und dann freut er sich zuerst einmal, was er da sieht. Man kann unterschiedlich in die Kirche kommen und sagen, oh, das ist, was da gibt es alles für Schwierigkeiten und so weiter. Und der Barnabas kommt zuerst einmal und freut sich an dem, was geworden ist. Und das ist schon mal ein guter Einstieg, oder? Wenn ich mit jemandem ein Gespräch habe und dem zuerst 5 Minuten erzähle, was alles schlecht ist, dann wird es schwierig, auf mich zu hören, wenn ich ihm noch sage, aber weißt du, ich will dich ermutigen. Ich will dich sehr ermutigen. Aber zuerst sage ich ihm mal, was alles schlecht ist. Aber da merkt man, der kommt schon so in die Kirche. Und sieht einfach, freut sich einfach mal an dem, wo ist. Und dann fragen doch die Leute, wie kann der in unserem Chaos sein, wo wir haben Streit miteinander, Menschen gehen aus vom Glauben weg, wir erleben Widerstand von außen, wie kann der noch so positiv sein? Und dann heisst es in diesem Text, der Barnabas war jemand, der vom Heiligen Geist erfüllt war und es geschafft hat, von dem Negativen wegzuschauen, aufs Gute, auf das, was Gott möchte schenken. Und das hat, dann heisst es, dann haben die Menschen angefangen zu vertrauen, zu glauben. Sie haben Mut gefasst damit. Der beste Ermutiger ist einer, der selber Mut hat. Wenn ich zuerst sage, oh, die Welt ist schlecht und ich bin froh, dass ich schon 62 bin und wahrscheinlich nicht mehr so lange muss leben und es wird sowieso nicht mehr besser und früher ist alles besser gewesen, aber weißt du, ich will dir Mut machen, bleib dran. Ja, da glaubt dir jeder, gell? Jeder glaubt dir das. Und ich finde es so toll, dass es hier heisst, der Barnabas war ein Mann, der ich ermutigen konnte. Das heisst nicht nachher das Wort, heisst das Wort Parakaleo. Das ist eine Wiederholung vom letzten Mal. Das heisst eigentlich, er hat es verstanden. Luther übersetzt, er hat die Leute ermahnt. Das ist ein Begriff, den man übersetzen kann. Aber es heisst auch, jemanden einladen. Ich könnte mir vorstellen, dass der wollte fliehen, der weg wollte vom Glauben, hat ihm vielleicht gesagt, los, Markus, überleg dir gut, was du machst. Jetzt, dass du da drinnen lebst, in dieser Schuld, in dieser Sünde, das bringt dich weg von Jesus, das bringt dir nicht Freude, das bringt dir Leid. Und dann hat er den beiden da gesagt, die sich nicht verstanden haben, wegen irgendwelchen theologischen Fragen, der hat ihnen gesagt, wenn wir nicht gemeinsam wieder doch ein bisschen näher zum Kreuz her, zu Jesus. Das wäre doch so wichtig jetzt. Das ist schon gut, dass ihr das diskutiert. Aber das ist eigentlich nicht der Grund, dass ihr auseinander müsst, sondern könnt ihr euch nicht auch daran freuen, aha, das kann man aber so sehen, wie er das sieht. Aha, das kann man aber so sehen, das habe ich gar nicht so gedacht. Merken wir, wir können es unterschiedlich anschauen. Aber wenn wir nicht gemeinsam das hierher gehen, das, was uns verbindet, Christus allein. Und genau das hat, so stelle ich mir den Barnabas vor, das heisst, er hat mit vielen Menschen geredet, dort in Antiochien. Wahrscheinlich war es so ermüdend, was er da gemacht hat, oder? Und dann hat er nämlich plötzlich eines Tages gemerkt, das ist gut und recht, dass ich probiere, hier zusammenzuhalten. Aber was diesen Leuten fehlt, das ist noch etwas. Die sollten noch ein bisschen genauer unterwiesen werden. Ich müsste jemanden haben, der diesen Judenchristen ein bisschen sagt, schaut, es ist ja gut, was ihr alles gelehrt habt, aber es gibt auch noch eine andere Sicht. Und dann hat er überlegt, und es müsste jemand sein, der diesen Heidenchristen den Zusammenhang versteht, wie ist denn das mit dem jüdischen Glauben, wo wir ja eigentlich dazu, auch dazugehören. Und dann ist plötzlich im Barnabas ein Licht aufgegangen. Er hat plötzlich etwas erinnert. Wisst ihr was? Ich lese es euch. Er hat sich nämlich daran erinnert. Von Antiochien reiste Barnabas nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen, und er traf ihn und nahm ihn dann mit nach Antiochien zurück. Dort blieben die beiden ein ganzes Jahr lang in der Gemeinde, um viele Menschen im Glauben zu unterweisen. Du weißt, wo das war, das Tarsus? Auf der Karte, du schnell zurück. Aber der grüne Punkt, das ist Tarsus, ist gar nicht so weit. Plötzlich ist in Barnabas, dass ich singe, das ist ja der Paulus, und jetzt erinnert ihr euch, der Paulus, der Pharisäer, studierter Theologe, wahrscheinlich einer der Besten, was es damals gegeben hat, Tora wahrscheinlich auswendig können, wirklich hat die Zusammenhänge kennt, einer, der das befürwortet hat, dass man die Christen verfolgt, kommt, findet, hat eine persönliche Begegnung mit Jesus und kehrt wirklich um. Und in Jerusalem wo dann der Paulus in die Kirche. Und dann sehen die natürlich rot. Da gehen alle Lampen an. Das ist der uns verfolgt hat. Und wer ist es? Der Barnabas kommt und sagt, hilft. Wieder der Vermittler, wieder der Ermutiger, der kommt und sagt, nein, probier es doch jetzt mit dem Paulus. Der hat sich verändert. Der will anders leben. Und super, hat er können reinfinden. Der Paulus ist dann mehrere Jahre wahrscheinlich, ist das gewesen, als er dann nach Tarsus ist. Wir wissen nicht genau, wie lange, aber es könnte 3 Jahre gewesen sein. Dorthin, wo er hergekommen ist, ist er eigentlich wieder, man könnte sagen, untertaucht oder hat die Zeit von der, weiß auch nicht was, von der Wüste gebraucht oder Reise in der Lei oder was auch immer. Aber jetzt erinnert sich der Barnabas, das wäre er, der könnte das. Und so geht er und holt ihn dorthin. Und dann heisst es, dann sind sie zusammen da gewesen. Und sie sind ein ganzes Jahr da gewesen. Man weiß es nicht. Zeitangabe kann man jetzt nicht sagen, ein Jahr heisst 365 Tage. Es könnte ja sein, dass er länger war. Weil, wenn es hier oben ein neues Jahr angefangen hat oder und so weiter, da kann man ja nicht genau sagen. Aber es war eine lange Zeit dort, in dieser Kirche. Und dann hat Paulus angefangen zu unterweisen. Und warum sage ich das? Warum weiss ich das? Beim Barnabas haben wir das Wort gehabt, Parakaleo, Ermutiger, Tröster. Der, der baut und so weiter. Und da heisst es, wo der Paulus kam, in die Kirche, dort heisst es das Wort Didache. Und das Wort heisst, jemanden unterrichten, jemanden lehren, jemanden belehren, verkündigen, predigen, unterweisen. Zusammengefasst könnte man sagen, da kommt einer, der kann uns den Glauben verständlich machen. Wo kommen wir her? Was ist das Verständnis vom Judentum? Woher kommt Christus? Warum ist er in die Welt gekommen? Und so weiter. All das hätte Paulus verständlich machen. Warum? Er hat beide Hintergründe kennt. Er hat einerseits die Heiden kennt, weil er Er ist auch, hat auch einen heidnischen Hintergrund. Und einerseits war er studierter jüdischer Theologe. Und dann sind die Leute in dieser Kirche wahrscheinlich ihm zu Füßen gesessen. Ich weiß nicht, wo sie sich getroffen haben. Vielleicht in einer Synagoge oder irgendwo, in einer Bar oder ich weiß auch nicht wo. Und dann hat er die unterwiesen und hat ihnen erklärt, wie das mit dem Glauben ist. Zu ihnen helfen, dass sie sich nicht trennen müssen, trotz verschiedener Meinungen, sondern dass sie zusammenfinden können. Die DNA der Kirche braucht wie beides. Es braucht Menschen, die ermutigen, ermahnen, trösten. Und es braucht andere, die lehren, die unterweisen, die erklären, wie das ist. Und ich glaube, beides ist eben nötig. Fasst das nochmal zusammen, der Punkt. Das Parakaleo braucht es. Ermutigen, trösten, fragen, flehen um jemanden, dass er wieder zurückfindet. Und dann braucht es andere, unterrichten, lehren, Zusammenhänge lehren, verstehen. Und alles soll dazu beitragen, dass ich in dieser Beziehung zu Christus bleibe. Alles soll dem dienen. Einerseits zu ermutigen vom Barnabas und auf der anderen Seite der Lehrer, der Zusammenhänge verständlich macht. Und darum, und diese Bereitschaft brauchen wir alle, du und ich. Darum sage ich, jawohl, ich will mir ins Leben reinreden lassen von einem Barnabas, der mich warnet vor etwas, wenn ich in der Gefahr bin, auf die Nase zu fallen. Und ich bin bereit, mir etwas zu sagen zu lassen von einem Lehrer, wo ich bis jetzt noch immer gemeint habe, ich weiß alles. Ich weiß alles. Was macht es mit dir, wenn du eine Meinung hörst und du siehst es total anders? Das heißt zuerst einmal, das stimmt nicht, was du sagst. Stimmt einfach nicht. Das erleben wir bis heute. Wenn wir irgendetwas antriggert, oder? Das kann nicht sein. Und dann findest du zwei Bibelstellen, die dich genau unterstützen, dass der Markus falsch ist. Oder ein anderer, oder? Und ich finde auch zwei, die meine Meinung stützt. Und jetzt? Und jetzt merken wir, aha, jetzt brauchen wir den Lehrer, den Paulus, der uns sagt, schaut, ja, du kannst das wirklich so sehen. Und du kannst das so sehen. Und beides führt uns in die Mitte. Beides führt uns in die Mitte. Das muss uns nicht trennen. Und ich glaube, darum brauchen wir die Bereitschaft, dass uns etwas gesagt wird. Und ich werde dir sagen heute Morgen, ein Zeichen von deiner Reife, auch geistlicher Reife, kannst du daran messen, ob du parat bist, dir eine andere Meinung sagen zu lassen und das einfach einen Moment einmal stehen zu lassen. Das ist ein Ausdruck von deiner Reife. Das heisst noch lange nicht, dass das vielleicht recht war. Aber du musst es nicht gerade kontern, du kannst es einfach einen Moment stehen lassen. Ich mag mich gut erinnern, dass mir manchmal Menschen gesagt haben, nein, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Darum kann ich dir nicht recht geben. Man versteckt sich dahinter. Gott, und sprich, Gott ist auf meiner Seite, aber nicht auf der Seite des anderen. Nein, ich muss das gar nicht. Ich muss das nicht können durchsetzen können. Jesus sagt einmal, und das finde ich so schön, Jesus sagt einmal, manchmal müssen wir Sachen auch wie aushalten. Und er sagt, an der Frucht werdet ihr den erkennen, wie es ist. An der Frucht, die entstehen. Und noch der dritte und der letzte Gedanke, den ich uns sage in diesem Text. Es heisst nachher, wir sind parat, weil das für uns nötig ist, umzudenken. Wir sind parat zu hören, zu reden und zu helfen. Da heisst es, zu dieser Zeit, wir sind immer noch in Antiochien, zu dieser Zeit kamen Propheten aus Jerusalem, aus der Kirche von Jerusalem, nach Antiochien. Und während des Gottesdienstes sagte einer von ihnen, er hieß Agabus, eine große Hungersnot voraus, sie würde sich über das gesamte Reich erstrecken, und so hat es ihm der Heilige Geist gezeigt. Tatsächlich trat die Hungersnot wenige Jahre später ein, noch während der Regierungszeit von Kaiser Claudius. Deshalb beschloss die Gemeinde in Antiochien, ihren Brüdern und Schwestern in Judäa, also in Jerusalem, so viel Geld zu geben, wie sie konnten. Und das Geld wurde durch Barnabas und Saulus nach Jerusalem gebracht. Was da steht, jetzt treten auch sogar noch nebst einem Ermutiger, Barnabas, nebst dem Lehrer vom Paulus treten auch noch Propheten auf. Jetzt wird es wird immer besser, oder? Was haben denn die Propheten noch zu sagen? Den Agabus finden wir später übrigens wieder. Und einfach, ich wollte uns ein paar Gedanken einfach zu dem, ich kann das nicht ganz ausführen, aber wir müssen ehrlich verstehen, was heisst denn das, wenn ein Prophet kommt und etwas sagt? Was hat denn der? Und zuerst wollte ich mal sagen, was Prophetie sicher nicht ist im Sinn vom Neuen Testament. Wir treffen uns momentan alle 14 Tage in einer Kleingruppe, in einer Jahreskleingruppe. Da machen wir uns Gedanken darüber, wie ist denn das zu verstehen? Wie können wir Lehre auf Gott hören? Was heisst das, prophetisch können reden? Also, Prophetie ist nicht, was es nicht ist. Irgendein geheimnisvolles Reden. Es ist nichts Magisches, Übersinnliches. Es ist nichts Mysteriöses. Es ist nicht Wahrsagen. Es ist auch nicht irgendwie in Ekstase sein oder in Trance sein und dann etwas sagen. Es ist auch nichts etwas Spezielles für auserlesene Christen. Paulus sagt einmal so ganz vage, jeder kann prophetisch reden. Jeder. Das heisst du und ich. Und darum müssen wir uns doch Gedanken machen, was ist es denn, das Prophet, wenn einer kommt und prophetisch redet? Es ist nämlich das, es ist wie zwei Wörter. Ihr seht hier rechts ein Grammophon. Das Wort heisst Prophetia. Pro heisst für jemanden etwas sagen. Und das Phetia heisst etwas hörbar machen. Es ist das gleiche Wort wie Grammophon, also im Griechischen. He? Eben, Grammophon macht etwas hörbar. Darum das zweite Wort, Phetia, das ist Phon. He? Ziemlich viel Phon. Das ist das. Also wird etwas hörbar gemacht. Und jetzt heisst es, sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Die meisten von euch da sind wahrscheinlich Schafe von Jesus. Das heisst, ihr könnt die Stimme von Gott hören. Und was machen wir? Wir tun das, was wir gehört haben, tun wir aussprechen. Das ist Prophetie, nichts anderes. Das, was ich gehört habe, sage ich. Dass das manchmal ein bisschen schräg daherkommt, das könnte sein. Aber ich sage nichts anderes, als das, was ich gehört habe, sage ich. Und dann sagt uns der Paulus im Thessalonicher Brief, und wenn du etwas hörst und das jemandem sagst, darf er das prüfen, ob das für sein Leben könnte sein. Und genau das erleben wir hier. Der Agabus kommt und sagt, ich habe den Eindruck, der Heilige Geist hat mir gezeigt, es kommt bald eine Hungersnot. Und fertig. Und dann hat er das stehen lassen. Dann ist, ja, heisst es, es sei ein paar Jahre gegangen, bis es eingetroffen ist. Es ist ein paar Jahre gegangen. Das lesen wir einfach so über hinweg. Und scheinbar haben sich die Christen in Antiochien, wo dann das eingetroffen ist, daran erinnert. Da war doch einmal der Agabus bei uns. Der hat uns genau die Prophetie gegeben, dass das passiert. Stell dir mal vor, wie das die ermutigt hat. Gott hat das im Voraus schon gesehen, dass das mal passieren wird. Und sie haben es für sie sofort klar gewesen. Jetzt müssen wir Geld sammeln. Jetzt sind wir gefordert, denn unsere Kirche in Jerusalem, das war eigentlich die Mutterkirche in Jerusalem, der helfen wir jetzt. Also die Tochter hilft jetzt der Mutter. Vorher haben sie geholfen und jetzt kommt etwas zurück. Und genau das passiert jetzt. Und darum, was ist das Ziel, wenn jemand ein prophetisches Wort hat, wenn jemand etwas sagt? Es ist wieder genau das Gleiche, wie wir hier auch sehen. Und wir lesen es zusammengefasst in 1. Korinther 14, Vers 3. Es heisst, wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Genau das soll passieren. Die Leute, wir wollen ihnen helfen, das, was er sagt, was der Agabus der Christen gesagt hat, soll helfen, dass sie zusammenstehen und jetzt erkennen, wo ihre Hilfe gefragt ist. Und da treffen wir auch wieder auf die drei Worte Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Das Wort Erbauung ist das gleiche Wort, wie man würde sagen, wenn man ein Haus baut. Und das Wort Ermahnung ist wieder das gleiche, wie wir gehört haben beim Barnabas. Parakaleo, ermutigen, ermahnen, trösten und so weiter. Und dann das Wort Trösten nochmal separat aufgeführt. Die Umdenken ist gefragt, weil das nötig ist für uns. Und ich fasse es zusammen in diesen drei Punkten, die wir uns merken wollen. Der erste Gedanke war, Gott ist in den schwierigen Situationen nicht überfordert, sondern es kann Neues entstehen. Das war der erste Gedanke. Der zweite. Ich bin bereit, mir etwas sagen zu lassen von einem Barnabas und von einem Paulus. Lehne das nicht gerade ab, weil ich dadurch Veränderung erlebe. Weil ich damit mein Wissen, meine Erkenntnis, mein Wachstum kann stattfinden, auch in meinem Glauben. Und der dritte Gedanke ist, ich bin bereit zu hören und zu reden und zu helfen aufgrund von dem, was ich gehört habe und erlebe dadurch Gott ganz in besonderer Weise. Ich habe es jetzt nur an dem Beispiel hier von dem Text deutlich gemacht, wo sie gehört haben, da kommt der Hungersnot, sie sind darauf eingestiegen und haben geholfen. Das hat sie ermutigt, dass der Agabus kein Blödsinn erzählt hat, sondern sie wollte vorbereiten auf das, was kommt, dass sie dann richtig handeln. Und genau das soll es sein. Umdenken, weil es nötig ist, damit ich in meiner Persönlichkeit wachsen kann. Ich möchte beten. Gott, du bist mit uns unterwegs, gehst mit uns einen Weg, gehst mit uns Schritt vom Glauben, dass wir dranbleiben können. Und es gibt so viele Sachen, die uns auseinanderdividieren möchten, uns vom Kreuz wegbringen, von dir, Jesus, wegbringen. Manchmal sind wir selber, manchmal unsere verschiedenen Meinungen und manchmal erleben wir auch Druck von außen. Und überall ist die Möglichkeit, Hilfe überzukommen, damit das nicht passiert. Heiliger Geist, ich lade dich ein, jetzt in diesem Augenblick, jedem Einzelnen, der jetzt da ist oder am Stream, zu sagen, welcher Punkt ist es denn, wo bei mir jetzt vielleicht dran ist, zu sagen, jawohl, ich willige ein und ich bin bereit. In dieser Situation, in der ich bin, dass ich sehe, dass Neues entsteht. Ich bin bereit, mir etwas sagen zu lassen. Und ich bin bereit, zu hören und dann auch zu reden und zu handeln. Amen.